Ja, schönen guten Abend. Ich bin Verena Gonsch, die Moderatorin dieses Abends und freue mich, dass so viele gekommen sind. Es haben sich auch viele Schulen angemeldet. Das finde ich auch toll, junge Leute, die mitdiskutieren beim Thema Klimapolitik. Vielleicht können die unter 20-Jährigen mal eben die Hand heben, dass ich mal sehe, wo sie sitzen. Ja, super. Toll. Sie, machen wir mal weiter, die unter 30-Jährigen. Ja. Die unter 40-Jährigen. Und damit es jetzt nicht so peinlich wird, die über 50-Jährigen. Ja, also ich finde, die unter 20-Jährigen und die über 50-Jährigen halten sich die Waage. Und so wollen wir es nachher auch mit der Diskussion halten. Also wir werden erstmal hier die aktuellen Themen eine Dreiviertelstunde auf dem Podium diskutieren und dann sind Sie dran. Und ich habe gute Erfahrungen mit einer Quote gemacht. Nein, keiner Frauenquote, sondern einer Alt-Jung-Quote. Also nachher bei den Fragestellungen bitte immer ein junger Mensch, ein etwas älterer Mensch, das gibt eine schöne Mischung an Themen. Aber erst beginnen wir hier oben auf dem Podium. Ilka Wagner kommt aus dem Umweltministerium und war stellvertretende Delegationsleiterin bei der Klimakonferenz in Doha. Das hat einen extra Applaus verdient, weil wer weiß, wie diese Klimakonferenzen laufen, der weiß, dass 14 Tage Klimakonferenz am Stück, ich habe das in Kopenhagen vor ein paar Jahren mitgemacht, die bringen einen wirklich an den Rand, nicht des Wahnsinns, aber der Erschöpfung. Vielleicht können Sie einfach mal schildern für Menschen, die diese Konferenz nicht kennen, was war da Ihre Aufgabe und wie sieht das aus? Wie kann man 14 Tage lang verhandeln?
Ja, vielen Dank. Guten Abend. Hallo. Ich finde übrigens, dass die Altersmischung gut zeigt, dass es eine generationenübergreifende Frage ist mit dem Klimawandel. Und finde das gut, dass so viele da sind. Ja, wie sieht es aus bei solchen Klimaverhandlungen? Zwei Wochen, und zwar nicht zwei Arbeitswochen, sondern zwei Wochen, wo die erste Woche an einem Sonntag anfängt, weil sich da die EU schon trifft. Als Deutschland sprechen wir ja immer mit der EU, also wir sprechen nicht als Deutschland alleine. Das heißt, wir müssen alles vorher absprechen. Und dann geht es montags richtig los. Offiziell geht es bei der UNO immer um 10 los. Vorher trifft sich dann die EU anderthalb Stunden, um 8:30 geht es da los. Und davor trifft sich dann die deutsche Delegation, die ungefähr 80 Leute umfasst. Und dann geht das abends bis 6 offiziell, aber meistens geht es bis 7 oder 8. Danach gibt es weitere Besprechungen innerhalb der EU wiederum. Der Tag wird nachbereitet, es wird geguckt, was ist passiert und wie müssen wir uns auf den nächsten Tag vorbereiten. Und meine Aufgabe ist es vor allem, Deutschland in der EU zu vertreten, also mit unseren Interessen und unseren Standpunkten. Und die Delegationsleiterin, die deutsche Delegationsleiterin, meine Chefin, die ist EU-Verhandlerin. Das heißt, die ist vor allem für die EU unterwegs. Sie hat den EU-Hut auf, ich habe den deutschen Hut auf. Und das betrifft dann vor allem die Diskussion in der EU. Aber ich mache zum Beispiel auch viele bilaterale Gespräche, also treffe mich mit anderen Ländern und erkläre nochmal, warum wir das vertreten, was wir vertreten bei den Verhandlungen. Weil in den offiziellen Verhandlungen, also das, was dann tagsüber passiert auf der UN-Bühne, da werden sehr oft Positionen wiederholt, die schon bekannt sind aus den letzten Jahren. Es ist oft auch aus diplomatischen Gründen ein bisschen schematisch. Und bei den Gesprächen zwischendurch, bei den Gesprächen auf den Fluren heißt das da immer, da besteht dann wirklich die Gelegenheit, nochmal ins Detail zu gehen und sich wirklich richtig auszutauschen und zu diskutieren. Und dann ist die erste Verhandlungswoche auch nicht am Freitag zu Ende, sondern erst am Samstagabend. Das ist dann noch ein normaler Arbeitstag. Und am Samstagabend fällt man meistens erschöpft in die Kissen. Und ich habe das Glück, dass ich dann am Sonntag auch wirklich frei habe. Die meisten haben am Sonntag dann noch andere Verpflichtungen, weil dann ist ja Zeit und dann kann man sich auch zu bilateralen Gesprächen treffen oder zu Workshops, wozu dann in der normalen Verhandlungszeit keine Zeit war. Und dann geht es am Montag wieder weiter in dem üblichen Rhythmus und diesmal war es ja auch wieder so, dass wir nicht freitags abends wie geplant Schluss gemacht haben, sondern erst am Samstagabend. Also wir haben noch einen Tag überzogen und viele von uns, also auch viele aus der deutschen Delegation, Station mussten die Nacht durchmachen, hat sich nicht mehr gelohnt, dann morgens ins Hotel zurückzufahren, weil man es dann nicht mehr geschafft hätte zum offiziellen Beginn. Also die Nacht gleich durchgemacht und am Samstagabend wussten wir dann auch, was wir getan hatten.
Und war das ein spezielles Konferenzgefühl, weil es nun in einem arabischen Staat stattfand? War da irgendwie was anderes, als wenn das irgendwo in Kopenhagen oder sonst wo stattgefunden hätte?
Also es war auf jeden Fall ein besonderes Konferenzgelände. Also es war sehr modern, sehr schick, sehr stylisch. Wir vergleichen das immer ein bisschen mit dem Konferenzgelände nicht der anderen Klimagipfel, sondern der regulären Treffen, die wir Mitte des Jahres immer in Bonn haben. Da haben wir nämlich ein relativ altes Hotel, wo wir uns immer treffen und das finden viele auch nicht so besonders schick und dann vergleicht man das insgeheim immer ein bisschen mit so einem sehr schicken Konferenzgelände, wie sich das Katar da hat hinsetzen lassen. Und es war irgendwo auch exotisch durch die Umgebung, aber bei den Konferenzen selber ist es dann sehr ähnlich. Es sind ja immer die gleichen Leute im Prinzip, die man dort wieder sieht, und es sind die gleichen Rituale, die ablaufen und die gleichen Abläufe. Insofern merkt man es ein bisschen, wo man ist, aber am meisten merkt man das nicht atmosphärisch, würde ich sagen, sondern durch die Präsidentschaft, in dem Fall Katar, die schon viele Gestaltungsmöglichkeiten hat, weil die ja beeinflussen kann, wie sind die Abläufe am Tag, also neben den Standardabläufen gibt es vielleicht noch informelle Treffen, zieht man irgendwelche Minister dazu in der zweiten Woche, um vorzeitig schon zu versuchen, bestimmte Sachen zu vereinbaren. Also da macht sich dann eher die Atmosphäre von so einer Klimakonferenz dran fest. Mhm. Und da war Katar eher blass.
Und hier in Deutschland war ja schnell das Gefühl, ach, da kommt nicht viel bei raus, die Konferenz wird scheitern. War das auch Ihr Gefühl oder ist da auch was, wo Sie sagen, doch, das hat sich gelohnt?
Also aus meiner Sicht und aus unserer Sicht als Bundesregierung ist es immer die Frage nach dem Maßstab. Wenn der Maßstab ist, was konkret beschlossen worden ist und was dann auch passiert, um einen gefährlichen Klimawandel einzudämmen oder zu verhindern und um auch die 2-Grad-Obergrenze, auf die wir uns mal vor 2 Jahren auch international geeinigt haben, um der näher zu kommen, dann ist das Ergebnis sicherlich nicht genug, dann ist es unbefriedigend. Wenn es darum geht, wenn man als Maßstab nimmt, was ist politisch erreichbar, was können wir in diesem Forum erreichen mit 194 Staaten, die sich über so ein komplexes Thema streiten, Klimawandel, der erfordert, dass wir unsere Art zu wirtschaften und zu leben komplett umstellen. Also wenn man das einbezieht, dann ist es aus meiner Sicht schon so, dass wir Fortschritte erreicht haben. Wir sind inzwischen an einem Punkt, wo die großen Schwellenländer, das ist jetzt eine typische Industrieländersicht, würde ich sagen, aber wo die großen Schwellenländer akzeptieren, dass auch sie was tun müssen, natürlich auch unter der Voraussetzung, dass auch Industrieländer mehr mindern, als sie es bisher tun. Das war vor 3-4 Jahren undenkbar, darüber konnte überhaupt nicht gesprochen werden. Das haben Länder wie China und Indien weit von sich gewiesen und dann waren die Verhandlungen zu Ende. Also das ist so ein Gradmesser aus unserer Sicht, wo man sieht, es gibt Bewegung, es ist nicht richtig, dass da die totale Bewegungslosigkeit herrscht und dass einfach nie was dabei rauskommt. Es gibt auch Fortschritte bei der Finanzierung von Klimaschutz. Wir haben da einen neuen Fonds ins Leben gerufen, der jetzt gefüllt werden muss. Klar, so weit sind wir noch nicht. Und wir haben eine zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls, wo die EU auch dabei ist, wo wir mitmachen. Und was für uns da so wichtig ist, ist, dass wir da ein Instrument haben, das einzige, was wir bisher haben, die einzige Vereinbarung international zum Klimaschutz, wo wir einen gemeinsamen Rahmen haben, wo wir uns mal vereinbart haben, wir halten uns hier gegenseitig an Regeln und da machen jetzt nur wenige mit, aber das ist aus unserer Sicht, soll das eine Brücke sein für dieses neue Klimaabkommen, also für die Zukunft, okay. Für die Frage, wie geht es eigentlich weiter.
Gut, da kommen wir später noch drauf. Carsten Schmidt ist Klimaexperte von Greenpeace. Sie waren selber nicht in Doha, aber jede Menge Ihrer Kollegen. Wie ist das denn für so einen großen Umweltverband? Sie mahnen, Sie rütteln auf, Sie halten Pressekonferenzen und dann kommt aus Ihrer Sicht sehr wenig raus. Ist das nicht unheimlich frustrierend?
Nein, das macht mich frustrierend und ich bin auch nicht enttäuscht, ich bin wütend. Und das ist was grundsätzlich anderes. Ich war selbst in Kopenhagen, habe das Scheitern von Kopenhagen miterlebt und in Kopenhagen waren wir mit einer großen Delegation dabei, also groß heißt mit ungefähr 90 Leuten. Und also aus der ganzen Welt, Greenpeace ist eine internationale Umweltschutzorganisation und da haben wir eben alle Kollegen aus der Welt dort gehabt und uns aktiv dafür eingesetzt, dass es in Kopenhagen den Durchbruch gibt. Wir haben im Vorfeld auch darauf aufgerufen, dass nach Kopenhagen die Staatschefs kommen, also das heißt Frau Merkel, Obama und der Staatspräsident aus China, die waren alle da. Das Problem war, dass sie mit leeren Händen gekommen sind und dann, wenn man das nicht ordentlich vorbereitet, dann muss solch eine Konferenz mit 194 Staaten, wenn die großen Länder nicht mitmachen, dann muss sowas auch in die Hose gehen. Danach haben wir unsere Strategie geändert und gesagt, die Klimaverhandlungen sind wichtig, die UN ist der richtige Ort, es muss dort über Klimaschutz, über den weltweiten Klima verhandelt werden, wo alle Staaten auch dran teilnehmen können, auch die Ärmsten der Armen, die am ehesten und am meisten durch den Klimawandel leiden. Und wir haben aber gesagt, wenn das zu Hause in den Industriestaaten, in den Ländern nicht ordentlich vorbereitet wird, dann brauche ich auch nicht zu den Verhandlungen zu kommen. Und genau bei diesem Problem sind wir seit 3 Jahren. Die Staatschefs bleiben zu Hause, es fährt dann der Minister hin, der hat aber überhaupt kein Verhandlungsmandat von Deutschland. Zum Beispiel Herr Altmaier jetzt hat sich ja auch anfangs in den Medien geäußert und gesagt, und das ist eine zentrale Frage, macht die EU auf dem internationalen Parkett, macht Europa auf dem internationalen Parkett ein Angebot für ambitionierte Klimaschutzziele im Jahr 2020, also macht diesen Schritt von -20% Reduktion auf -30%. Das brauchen wir, um wieder ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Und Herr Altmaier hat sich hier in Deutschland hingestellt und hat groß getönt, ja, dieser Schritt ist wichtig, ich werde jetzt nach Doha fahren und das in die Hand nehmen. Wir haben dann noch vor dem CDU-Parteitag, einen Tag vorher, wo Herr Altmaier war, protestiert und gesagt, Frau Merkel, geben Sie Herrn Altmaier auch ein ordentliches Verhandlungsmandat, damit er das durchsetzen kann. Aber kaum war er in Doha, musste er alles wieder zurücknehmen. Und natürlich waren dann auch alle Länder ziemlich sauer auf die Europäische Union, weil sie 3 Jahre lang angekündigt haben, ja, wir würden den Schritt gehen, wenn andere mitgehen. Aber inzwischen ist Europa von einer Vorreiterrolle in der internationalen Klimapolitik durch diesen Zwist, auch durch Polen, aber auch durch einen internen Streit hier zwischen dem Umweltminister Altmaier und Wirtschaftsminister Rösler, in eine Bremserrolle gekommen und blockiert die Verhandlungen. Und wir sehen, dass sich dieser Knoten nur lösen lässt, wenn wir hier die Industrie auch dazu bewegen, endlich auch beim Klimaschutz mitzumachen. Denn die Bundesregierung kann sich natürlich nur dann bewegen, wenn sie auch sieht, dass zu Hause etwas sich ändert. Das heißt, beim Aufbau von Kohlekraftwerken, dass weniger Kohlekraftwerke gebaut werden, dass die Braunkohleverstromung abnimmt, dass erneuerbare Energien aufgenommen wird, oder aber auch das andere Beispiel, dass die Autoindustrie sich verpflichtet, ehrgeizige CO2-Grenzwerte auch anzuerkennen. Und wenn Sie sich das angucken, dann haben Sie auf der einen Ebene die Verhandler und hinten im Hinterzimmer sitzt die Industrielobby und sagt nein, nein, nein. Und das funktioniert nicht, deshalb steigen wir hier den Konzernen RWE, Vattenfall und Volkswagen auch aufs Dach, protestieren für ehrgeizige Klimaschutzziele und hoffen damit der Regierung, der Verhandlungsdelegation, Frau Wagner, das Feld frei zu machen für ehrgeizige Klimaschutzziele. Mhm. Danke.
Herr Latif, Sie waren als Klimawissenschaftler seit Jahren vor den Folgen des Klimawandels. Mit welchen Erwartungen sind Sie denn an diese Klimakonferenz gegangen und haben die sich irgendwie erfüllt?
Ja, am Anfang hatte ich natürlich große Erwartungen. Wenn ich bedenke, vor 20 Jahren der Nachhaltigkeitsgipfel von Rio, damals war sowas wie Aufbruchstimmung. Jetzt hatten wir gerade Rio plus 20, eigentlich die Bilanz ziemlich ernüchternd. Es ist eigentlich alles noch schlimmer geworden, als was man sich damals vorgenommen hatte. Vor 40 Jahren, Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Wir haben jetzt den neuen Bericht bekommen von Herrn Randers, der damals auch schon dabei gewesen ist, auch hier Ressourcenverbrauch, alles nur noch schlimmer geworden. Was ich damit sagen will, ist einfach, wir vergeuden unendlich viel Zeit. Wir kommen einfach nicht vom Fleck, was diesen Dinge angeht. Und das ist jetzt auch kein böser Wille von mir, sondern ich bin ein Mann der Zahlen. Ich bin Naturwissenschaftler und ich gucke mir einfach an, was passiert. Und wenn ich mir ansehe, dass seit Beginn der Klimaverhandlungen der CO2-Ausstoß, der weltweite CO2-Ausstoß um 40-50% gestiegen ist, das muss man sich mal vorstellen, dann kann ich nicht erkennen, dass diese Art von Verhandlungen irgendwie auf dem richtigen Kurs sind. Ich bin bei Herrn Smeet, das muss irgendwie unter dem Dach der Vereinten Nationen natürlich passieren. Das ist das einzige Mittel, das einzige Forum, das wir irgendwo haben, um solche internationalen Dinge durchzusetzen. Aber ich glaube, wir verhandeln die falschen Dinge dort. Ich habe natürlich gut reden, ich sitze da nicht. Sie müssen da sitzen und müssen das letztendlich alles mitmachen. Aber ich habe so das Gefühl, dieses Geschacher um Reduktion und so weiter, das führt uns nicht weiter. Wir müssen mehr in Richtung Erfolgsmodelle irgendwie kommen, weg von Verzicht, weil im Moment ist Klimaschutz irgendwie immer mit Verzicht belegt, mit wirtschaftlichem Niedergang. Und ich denke, es wäre schon wichtig, dass einige Länder, und ich wünschte mir natürlich, dass Deutschland dazu gehört, hier auch vorangehen und nicht immer warten, bis alle mitmachen, sondern couragiert vorangehen. Angehen, diese Erfolgsmodelle auch schaffen und dann hoffe ich, dass das auch in andere Länder hineinstrahlt.
Wenn Sie jetzt der Weltumweltminister wären, nehmen wir das mal an, Sie könnten entscheiden, was in Doha beschlossen wird, ohne sich abstimmen zu müssen. Was wären die drei wichtigsten Ziele, um in der Klimapolitik voranzukommen?
Ja, bevor ich diese Frage beantworte, glaube ich, müssen wir nochmal ein Gefühl dafür kriegen, warum es eigentlich so schwer auf den Verhandlungen ist. Das liegt unter anderem an zwei Punkten, die möchte ich nochmal deutlich machen. Es sind sicherlich nicht die einzigen beiden Punkte, aber ich glaube, sie sind schon irgendwo sehr wichtig in den Verhandlungen. Das eine, China ist ja inzwischen der größte Emittent von CO2. Ja? Und ich habe immer wieder viel Streit mit meinen Kollegen von den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, weil ich höre dann immer, das ist doch völlig egal, wo das CO2 rauskommt. Ja? Dort, wo das meiste rauskommt, dort muss auch am meisten reduziert werden. Aber es ist aber falsch. Und zwar aus zwei Gründen, aus mindestens zwei Gründen. Erstens dürfen wir nicht vergessen, dass China und andere Schwellenländer inzwischen so etwas wie die Werkbank der Welt sind. Das heißt, wir produzieren in den Industrieländern immer weniger Güter, die werden jetzt woanders produziert und damit kommen auch die CO2-Emissionen natürlich woanders raus. Das heißt, wir werden einen Teil unserer eigenen CO2-Emissionen wunderbar los und die kommen dann eben in China beispielsweise wieder raus. Das ist aber nicht der einzige Punkt, das wäre ein Nullsummenspiel. Aber wir dadurch, dass wir weniger produzieren, steigt sogar der CO2-Ausstoß weltweit, weil einfach in Ländern wie China der Energiemix ein anderer ist. Die verbrauchen viel mehr Kohle beispielsweise und Kohle hat pro Energieeinheit eben viel mehr CO2-Ausstoß, als wenn man beispielsweise Erdgas oder Öl benutzen würde. Das ist das eine. Das zweite hat zu tun und ich glaube, das darf man einfach bei diesen Verhandlungen auch nicht einfach wegwischen. Das zweite hat zu tun mit der historischen Verantwortung. CO2 lebt sehr lange in der Luft. Wenn wir es einmal ausgestoßen haben, dann bleibt es da sehr, sehr lange. Also was unsere Eltern, unsere Großeltern, zum Teil unsere Urgroßeltern in die Luft geblasen haben, ist immer noch da. Das heißt, wenn wir nach der Verantwortung fragen, nach der historischen Verantwortung, ist es nicht sachgerecht, nach den aktuellen Emissionen zu gucken, wo China eben inzwischen der größte Emittent ist vor den USA. Sondern wenn wir nach der Verantwortung fragen, müssen wir nach den kumulativen Emissionen fragen. Und wenn wir uns die kumulativen Emissionen ansehen, dann ist mit großem, großem Abstand Amerika, also die USA, der größte Sünder überhaupt. Das heißt also, wenn wir nach Verantwortung fragen und das einfach anhand von Zahlen ausrechnen, dann ist China bei Weitem nicht verantwortlich für das Klimaproblem. Das wird sich natürlich in der Zukunft ändern. Und das müssen wir uns auch nochmal klar machen. Das heißt also, immer dieses mit dem Finger zeigen auf andere, gerade auf die jetzt aufstrebenden Länder, ist völlig falsch, weil wir, die Industrienationen, sind eigentlich die Verursacher des Klimaproblems, bis jetzt jedenfalls. Und wenn ich jetzt auf Ihre Frage kurz komme.
Sie sind Umweltminister der Welt und
genau,
haben jetzt
ich bin Umweltminister der Welt. Genau aus diesen Gründen würde ich eben auf die Verhandlungen fahren und würde tatsächlich dann ein klares Ziel auch abgeben. Eben was ich sagte, ich würde nicht warten auf die anderen, ich würde einfach diese 30%, die würde ich einfach verkünden und würde sagen, ich mache es. Natürlich mit dem Plazett der Bundeskanzlerin, sonst kann ich es ja nicht machen, aber...
ich meinte ja nicht, dass Sie deutscher Umweltminister sind, sondern dass Sie sozusagen, Sie könnten das entscheiden, was wir jetzt für 3 Punkte brauchen, um im Klima voranzukommen.
Ja,
welche Punkte wären das?
Genau, also... das Klimaproblem ist ja nichts anderes als ein Energieproblem. Das heißt, wir müssen die weltweiten Energiesysteme umbauen. Ja? Wenn Sie mir jetzt beliebig viel Geld geben würden, würde ich das innerhalb von 20, 30 Jahren machen. Ja? Das Problem ist eben wie immer das liebe Geld. Bei uns kursiert ja der böse Spruch, wenn das Klima eine Bank wäre, hätte man es schon längst gerettet. Ne? Und da muss man ansetzen. Aber das ist ja nicht nur, ich glaube, es ist ohnehin richtig, nicht nur wegen des Klimaproblems. Also die erneuerbaren Energien sind ohnehin die einzig zukunftsfähige Energieform, die wir haben, um langfristig unseren Energiebedarf zu decken, zu vernünftigen Kosten, also zu bezahlbaren Preisen und die eben auch mehr oder weniger unerschöpflich sind und die eben auch sauber sind. Also darum muss es letzten Endes gehen. Wir müssen irgendwie versuchen, die erneuerbaren Energien mehr in die Wirtschaftssysteme einzuführen und das müssen wir hinbekommen.
Frau Wagner, Ihr Chef, Peter Altmaier, hat in Doha gesagt, wir müssen dahin kommen, dass die Energiewendestaaten sich zusammentun. Herr Smit und Herr Latif haben ja gesagt, an den UN-Verhandlungen geht kein Weg vorbei. Soll das eine Alternativveranstaltung sein? Wäre das eine Möglichkeit, parallel dieses Thema voranzubringen? Wie ist das gedacht?
Ja, es ist auf jeden Fall als Ergänzung gedacht. Weil wir auch glauben, dass man an die verschiedenen Foren und die verschiedenen Akteure und Länder auch unterschiedliche Ansprüche stellen muss. Also von den UN-Verhandlungen zu erwarten, dass da jetzt der eine Gipfel stattfindet und da gibt es einen großen Knall und dann haben wir uns alle geeinigt und wir müssen eigentlich gar nicht weiter über das Klimaproblem reden, das wird nicht passieren, sondern das wird weiter ein schritteweise ziemlich mühsamer Prozess bleiben. Also eher sowas wie ein Marathonlauf, aber einen Schnellschuss wird es nicht geben, also so sehr wir uns das auch wünschen würden. Und völlig klar ist, dass wir Umsetzung brauchen, und zwar national, kommunal, überregional. Und deswegen ist die deutsche Energiewende auch so wichtig. Also danach werden wir auch ständig gefragt bei den Verhandlungen, weil die anderen wissen wollen, was macht ihr da als hochindustrialisiertes Land? Wie stellt ihr euch das eigentlich vor, den Umbau der Energiesysteme? Und dann ist es eben, also wenn man handelt und wenn man sich auch anguckt, was passiert, zum Beispiel auch in China, ja, im Bereich Erneuerbare, da gibt es eine Menge Aktivitäten, das spielt dann bei den Verhandlungen selber oft gar keine Rolle. Also da gibt es dann sehr schnell diese gegenseitigen Schuldzuweisungen, die schon erwähnten. Und es wird sehr schnell von allen möglichen Ländern, also jetzt nicht nur von Industrie- oder Schwellenländern, wird ausgeblendet, was eigentlich in der Realität passiert, wenn es einem sozusagen ins Argumentationskonzept passt. Und deswegen hat Herr Altmaier unter anderem vorgeschlagen, lass uns doch mal einen Club von Vorreitern machen zu Erneuerbaren. Und da würde dann eben auch so ein Land wie Deutschland, so ein Land wie China würde dann dazugehören, um einfach zu zeigen, es passiert was und um auch zu zeigen, wie passiert es eigentlich. Also wie geht die Umsetzung? Weil viele Schwellen- und Entwicklungsländer, also das sehen wir bei den Verhandlungen eben immer wieder, die wissen auch zum Teil nicht, also die wollen auch selber keine Verpflichtung eingehen, weil sie selber nicht wissen, was bedeutet das eigentlich für mein Land, weil sie gar nicht die Leute haben, die eine Klimaschutzstrategie entwickeln können und weil sie selber nicht wissen, was das eben zum Beispiel für den Umbau ihrer Energiesysteme bedeutet, können sie das überhaupt leisten? Das sind alles ganz viele Unbekannte und da mal ganz plastisch zu zeigen, international in so einem Club, wie geht das eigentlich in den verschiedenen Ländern? Da fand Herr Altmaier und finden wir, dass das eine gute Ergänzung ist, aber kein Ersatz. Denn ein Ersatz für das internationale Forum, um internationales Problem anzugehen, den gibt es nicht wirklich. Aber es ist eben ein Mosaikstein in einem ganz großen Bild. Und da gehört vor allem auch die Umsetzung dazu.
Jasmin, was halten Sie denn von so einem Club der Energiewende-Staaten? Oder muss das Ganze viel höher angesiedelt werden, zum Beispiel, was ja viele Wissenschaftler jetzt auch fordern, auf der Ebene der G20-Staaten? Also, dass es da sozusagen ein regelmäßiges Thema wird.
Ja, natürlich ist jetzt die Frage, wenn wir sehen, dass eine Konferenz nach der anderen scheitert, was müssen wir eigentlich anders machen? Also Albert Einstein hat dazu mal gesagt, er ist doch wahnsinnig, wenn wir immer das Gleiche tun und glauben, auf einmal zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Also insofern müssen wir irgendwas ändern, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Und das, denke ich, das sind aber nicht die Strukturen. Also die UN ist die richtige Struktur. Die ganzen Klimaverhandlungen sind auch wissenschaftsbasiert. Das heißt, sie basieren auf den Erkenntnissen des Weltklimarates, der die ganz klaren Vorgaben macht. Und daraus ist dann auch diese 2-Grad-Obergrenze als absolut maximale Obergrenze zum Ende des Jahrhunderts abgeleitet. 2 Grad Temperaturerhöhung gegenüber dem vorindustriellen Niveau, das ist das Maximale, wo ist das Klima nicht umkippt. Und diesen gefährlichen Klimawandel gilt es zu vermeiden. Und hier gibt es auch überhaupt keine Diskussion für mich. Das ist das, was wir mindestens einhalten müssen. Wir sehen ja heute schon, wie schnell das geht, wir haben im Moment 0,8 Grad Erwärmung global, wie schnell die Arktis schmilzt, wie schnell die Gletscher in den Alpen schmelzen, dass wir überall weltweit, hier auch in Europa oder in Amerika, Dürrewellen erleben. Das heißt, das sind die Maßstäbe, an denen sich die internationale Staatengemeinschaft auch messen lassen muss. Und das muss auch zu rechtfertigen sein gegenüber der Ärmsten der Armen. Wenn ich die G8 oder die G20 als Forum nehme, dann mache ich ja irgendwie die größten Emittenten zu denen, die dann zu sagen haben, was richtig ist. Ich mache den Bock zum Gärtner. Das kann nicht sein. Es müssen alle 194 Staaten dort auch zusammen sein. Und da müssen sich die großen Emittenten, die großen Staaten, Amerika, Europa, China, Indien, dann auch rechtfertigen. Und ich meine, allein diese 4, die sind verantwortlich für fast 2/3 der Treibhausgasemissionen. Und dann erwarte ich auch, dass die Politik sich hier bewegt. Denn wir haben und wissen genau, was zu tun ist, dass diese Vorgaben kommen aus der Wissenschaft. Wir haben mit den erneuerbaren Energien die Techniken. Was wir seit Jahren erleben, ist ein Politikversagen. Ist, dass die Politik, dass die Industriestaaten sich ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Und das ist das, was auch so ärgerlich ist, weil wir letztendlich die Möglichkeiten alle haben. Auch wenn Sie sich das angucken, so teuer wird es ja gar nicht. Im Gegenteil, wenn Sie mit erneuerbaren Energien Strom erzeugen, dann brauchen Sie keine Ressourcen, dann müssen Sie nicht Kohle holen. Wenn Sie auf Strom setzen, auch in der Automobilität, dann brauchen Sie das Öl nicht. Sie gehen ja im Moment her und suchen neue Ressourcen mit Milliarden auf Aufwand, sehen, dass die immer knapper wird und erhöhen den Aufwand, um an diese Ressourcen zu kommen, immer mehr, anstatt die Alternativen zu nutzen, die es uns ermöglichen, klimafreundlich ohne CO2-Emissionen Energie zu erzeugen. Und was sich dort tut, das gibt mir allerdings Hoffnung. Denn wenn Sie sich die Szenarien angucken, die wir auch gemacht haben vor 10 Jahren, da wurden wir von Greenpeace immer für verrückt gehalten, was die erneuerbaren Energien so alles schaffen können. Aber wir sind längst darüber hinaus. Wir sind im letzten Jahr in Deutschland bei 20% Anteil von den erneuerbaren Energien an der Stromversorgung. Im ersten Halbjahr 2012 sogar bei 25%. Am Wochenende teilweise, wenn Pfingstwochenende, wenn die Sonne schön strahlt und der Wind weht, dann schaffen wir fast eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien an ein paar Stunden. Also das alles, das leisten die erneuerbaren Energien schon, aber wir müssen aufpassen. Es gibt dort einen Konflikt zwischen der etablierten Energiewirtschaft, die nach wie vor auf Kohle gesetzt, die vor ein paar Jahren noch Atomenergie für richtig gehalten hat, und all den kleinen Privaten, die in erneuerbare Energien investiert haben, die städtische Unternehmen und mittelständische Unternehmen, die betreiben über 90% der erneuerbaren Energien in Deutschland. Wenn man auf die vier großen Energieversorger guckt, ist das ein Bruchteil, sind das ein paar Prozent an erneuerbaren Energien, die sie besitzen. Und daher kommt auch der Konflikt und kommen die ganzen Debatten, die wir im Moment bei der Energiewende haben, weil es natürlich die Großen sind, die auf Kohleverstromung dann reduzieren müssen und damit dann auch die Innovationsverlierer sind, Marktanteile abgeben müssen. Mhm. Und diesen Konflikt, den müssen wir auch offen benennen, und da müssen wir auch genau mal gucken, hinter die Kulissen, wie die Industrielobbyisten dort agieren, denn klar, die fossile Energielobby, das ist einer der mächtigsten und am bestorganisiertesten Lobbyvereinigungen, die es in Deutschland, in Europa und weltweit gibt.
Herr Latif, wir haben uns ja in den letzten Jahren so auf dieses 2-Grad-Ziel so eingeschossen. Ist das nicht auch ein Problem, dass man jetzt sozusagen schon deswegen negative Schlagzeilen provoziert, weil man das ja aller Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr erreichen kann? Also muss man nicht viel breiter auch dieses Klimaproblem diskutieren und auch mehr über Anpassung reden, mehr über verschiedene Ziele. Wir haben ja gesehen, also sich nur auf die UN da zu verlassen, das bringt auch nichts. Es muss auf verschiedenen Ebenen Aktionen geben. Also wie kann sozusagen der Diskurs da auch wieder in eine andere Richtung gebracht werden?
Ja, ich glaube, wir müssen wirklich alles auf den Prüfstand stellen, denn wir haben ja wirklich, wenn man es objektiv betrachtet, ein komplettes Versagen, was den internationalen Klimaschutz angeht. Ich meine, wir können die Zahlen nicht überlisten. Die Zahlen sind, wie sie sind. Und ich habe ja vorhin gesagt, seit 1990 fast 50% mehr weltweit an CO2-Ausstoß. Das geht irgendwo alle an. Das geht auch uns Wissenschaftler an. Was kommunizieren wir? Kommunizieren wir wirklich die richtigen Dinge oder müssen wir auch andere Dinge kommunizieren? Das gilt natürlich die Politik an. Herr Smith hat es angesprochen. Aber es geht natürlich auch die Wirtschaft an. Und ich erlebe immer etwas Widersprüchliches. Gerade wenn ich mit Menschen aus der Wirtschaft spreche, dann renne ich da eigentlich auch offene Türen an und sage, ja, natürlich, das müssen wir machen. Aber das ist dann so ähnlich wie wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Ja, wir müssen unbedingt was tun, aber nicht jetzt, ja? Sondern jetzt muss ich erstmal ans Geld verdienen denken. Und insofern glaube ich, müssen wir ein bisschen mehr Langfristigkeit in diese ganze Diskussion reinbringen, was ja auch dem Klimaproblem gerecht wird. Denn wir haben es mit einem trägen System zu tun und träge Systeme reagieren nun mal auf die langfristige Strategie, die wir einschlagen. Also wenn wir heute etwas machen, dann werden wir es nicht heute in Form von Klimaänderung in der einen oder anderen Richtung merken, sondern es dauert Jahrzehnte, bis wir die Dinge merken. Und insofern müssen wir auch keinen Crashkurs fahren, sondern können auch die Energiewende über, sagen wir mal, 10, 20 Jahre ordentlich lostreten. Und das Ziel ist ja bis 2050 dann 80% mindestens über erneuerbare Energien hinzubekommen. Also diese Langfristigkeit und alle Rechnungen, die ich jedenfalls kenne, alle volkswirtschaftlichen Rechnungen, die ich kenne, zeigen, dass wir, wenn wir jetzt tatsächlich Milliarden jedes Jahr in die erneuerbaren Energien investieren, irgendwann so um das Jahr 2020 herum volkswirtschaftlich in die Gewinnzone kommen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die fossilen Energien, die konventionellen Energien immer teurer werden. Tendenziell werden die erneuerbaren Energien immer billiger. Das heißt, irgendwann wird dieser Break-Even-Point kommen und dann werden wir halt innerhalb von einigen wenigen Jahren das schon überkompensiert haben oder amortisiert haben, was wir jetzt sozusagen investieren. Und das ist der Trick irgendwo, dass wir versuchen, eine langfristige Strategie zu entwickeln, die erneuerbaren Energien irgendwie in den Markt hineinzubekommen. Und daran muss auch jeder ein Interesse haben. Jedes Land müsste eigentlich ein Interesse daran haben, weil jedes Land wird langfristig davon auch profitieren. Wie wir das jetzt hinbekommen, weiß ich nicht. Ich sage immer, Selbstessen macht fett und deswegen möchte ich nochmal mein Plädoyer wiederholen, dass ein Land vorangeht und ich finde, es sollte Deutschland sein, weil Deutschland hat vieles gemacht, was andere Länder nicht gemacht haben, insbesondere wenn wir es vergleichen mit den USA. Ich meine, Deutschland ist viel weiter in die erneuerbaren Energien gegangen als die USA und eins kann ich auf jeden Fall nicht erkennen, dass es uns schlechter geht als den Amerikanern. Und das ist schon ein bisschen was von einem Erfolgsmodell. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr diese Erfolgsmodelle entwickeln, auch mit Partnern in Europa, zum Teil auch mit Nordafrika, mit dem Nahen Osten. Also ich glaube, da können wir schon sehr viel machen. Aber ich glaube, uns fehlt einfach im Moment der Mut. Und die Lobbys, klar, Carsten Smith hat es gesagt, ja. Die Lobbys spielen natürlich auch eine Rolle. Aber wenn wir nicht langfristiges Denken in die Politik bekommen, wenn wir immer nur kurzfristig denken, immer nur an die nächste Wahl denken, immer nur ans Wiedergewählt werden denken, werden wir keines der großen Probleme der Menschheit jemals lösen.
Ja, aber die 2-Grad-Obergrenze, die 2-Grad-Obergrenze hier in Frage zu stellen, halte ich für völlig irreführend. Und ich stelle mir die Frage, warum überhaupt, wie kommt man jetzt zu dieser Debatte? Denn was 2009 noch gerade eben ging, für eine Klimapolitik bis 2050, also in den 40 Jahren, da sind wir jetzt 3 Jahre später. Richtig, wir haben Zeit verloren, aber an diesen 3 Jahren kann es nicht gelegen haben. Wenn ich auch weiß, dass es geht, dann muss ich die Bündnisse organisieren, dass ich das hinbekomme. Aber an meinem Ziel hier kann ich keine Abstriche machen, denn letztendlich ist es ein Ziel, was auch damals in Rio in der Klimarahmenkonvention verabredet worden ist, unter allen Staaten einen gefährlichen Klimawandel zu vermeiden und an diesem Ziel sollten wir festhalten. Das gibt es für mich keine Diskussion. Und wenn Sie gucken, von welchen Seiten das auch kommt, das sind ja gerade die, die sowieso immer gesagt haben, das geht nicht. Also da denke ich, da sollten wir an der 2-Grad-Obergrenze auf jeden Fall festhalten.
Frau Wagner, Sie haben gesagt, es gab in Doha Interesse an anderen Ländern an der Art, wie wir diese Energiewende gestalten. Haben Sie das Gefühl, dass diese Energiewende auch so eine Art Exportmotor für deutsche Unternehmen werden kann? Also dass sozusagen erreicht werden kann, was Herr Latif auch sagt, dass wir da vorangehen und auch Beispiel sind für andere?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also entscheidend wird natürlich sein, wie es mit der Energiewende weitergeht. Und dass wir die auch konsequent umsetzen. Und da gibt es harte innenpolitische Diskussionen. Das ist ja gerade auch schon angesprochen worden, aber das Interesse daran ist wirklich riesengroß und ich glaube, wir müssen auch noch viel besser sein, also jetzt als Deutsche, das auch wirklich zu vermitteln und zu verkaufen, also im positiven Sinne, was wir da eigentlich machen und wie wir uns das vorstellen und wie das funktionieren soll. Wir haben ja auch ein nationales Klimaziel, das ist die Verminderung der Treibhausgasemissionen um 40% bis 2020. Und deswegen setzen wir uns ja auch von der Umweltseite sehr dafür ein, dass das ein Ziel ist, was wir dann auch als EU anbieten, international, um eben auch einer Vorreiterrolle gerecht zu werden. Aber ich möchte auch gerne mal sagen, dass es nicht so sein wird, wenn die EU ein höheres Ziel vorschlägt und vorangeht und auch wenn Deutschland extrem konsequent ist bei der Energiewende, dann ist das wichtig als gelebtes Beispiel und als Demonstration, dass das geht, als Industrieland die Energieversorgung umzustellen grundlegend. Aber es wird nicht so sein, dass am deutschen und europäischen Wesen die Welt genesen wird. Und es wird nicht so sein bei den internationalen Verhandlungen, dass dann alle sagen, hey super, das machen wir jetzt auch so. Also es wird eher durch das Beispiel passieren, aber weniger durch so ein Zielangebot und das haben wir eben auch aus Kopenhagen gelernt. Damals haben wir unser Ziel konditioniert und haben gesagt, wenn die anderen was machen, dann machen wir auch was. Und inzwischen sind wir also von der Umweltseite sowieso überzeugt, dass wir es machen müssen, weil wir überzeugt davon sind, dass es sinnvoll ist und dass es vernünftig ist, wie Herr Latif schon gesagt hat und das kann ich inhaltlich nur hundertprozentig unterschreiben. Aber Politik ist eben die Kunst des Machbaren und die Frage ist immer, auch bei den internationalen Klimaverhandlungen, was kann ich durchsetzen? Und natürlich wünschen wir uns, dass die 2-Grad-Obergrenze eingehalten wird und natürlich wünschen wir uns, dass alle Länder ihrer historischen Verantwortung für den Klimawandel gerecht werden und ihre Emissionen erheblich reduzieren, gerade auch die USA. Und natürlich wünschen wir uns, dass die Schwellenländer auch anfangen zu mindern, was sie auch tun, aber dann auch international zu sagen, ja, wir verpflichten uns dazu und wir machen das auch transparent, was wir machen. Das alles passiert im Moment aber noch nicht. Und die Frage ist eben immer, wie kommt man dahin und was kann man erreichen? Und da möchte ich eben auch ein bisschen die UN-Klimaverhandlungen in Schutz nehmen, also nicht, weil ich das jetzt mache in erster Linie, sondern weil ich einfach gerne nochmal zeigen würde, was dort möglich ist. Und ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt alles ein kompletter Misserfolg 15 Jahre lang war, sondern es gibt eben Bewegung. Die Frage ist natürlich immer, ob das in der Substanz dann hinterher genug ist. Und in der Substanz würde ich natürlich jederzeit zugestehen, das muss mehr sein. Und deswegen ist es natürlich auch so wichtig, dass an anderen Stellen zusätzlich was passiert. Aber ich glaube, manchmal machen wir es uns da ein bisschen zu einfach, dann zu erwarten, dass in diesem Forum, dass man sich einigt und dann sind wir auch des Problems entledigt. Und das, was wir bei den Klimaverhandlungen sehen, die ganzen Konflikte, das sind tiefgreifende Interessen- und Verteilungskonflikte und die spiegeln natürlich das wider, was wir in unseren eigenen Ländern auch sehen. Also es ist nicht so, dass da jetzt Leute hinfahren, die ein bisschen zu dusselig sind dazu, sich zu einigen, sondern es sind eben Konflikte. Also ich will es nicht simplifizieren, weil zu stark simplifiziert wird sowieso schon genug, aber zum Teil erinnert mich das an Konflikte in der WG-Küche, wo vielleicht nur 5 Leute dabei sind, wo es darum geht, wer die Verantwortung für was übernimmt und da sind es eben 194 Staaten, die extrem unterschiedlich sind und die sich auch immer weiter ausdifferenzieren und da ist es enorm wichtig, dass wir es schaffen, da eine Brücke zu bauen in die Realität, wenn man so will, weil wir leben in den Klimaverhandlungen noch in einer Realität, da haben wir nur Industrieländer auf der einen Seite und nur Entwicklungsländer auf der anderen Seite. Es gibt keine anderen Länder. Also auch Länder wie Singapur oder China sind offiziell Entwicklungsländer, Katar ist offiziell auch ein Entwicklungsland. Und das fördert auch diese Gegensätze und diese gegenseitigen Schuldzuweisungen, die und die, und das ist nicht die Realität, sondern die ist enorm vielschichtig. Und es gibt viele Länder, gerade auch in Lateinamerika, auch viele Afrikaner, die zusammen mit den Europäern dafür eintreten, dass wir so einen neuen Klimavertrag machen, wo alle entsprechend ihrer Verantwortung für den Klimawandel auch Verpflichtungen übernehmen. Aber das ist ein verdammt hartes Brot und wir werden das nicht mit einem Knall lösen, wenn wir jetzt zum Beispiel als EU sagen, wir machen zum Beispiel 30%, auch wenn wir uns das natürlich wünschen. Also das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber es ist verdammt kompliziert, es ist ein verdammt hartes Brot und die einfachen Lösungen, die werden wir da nicht bekommen.
Ja, aber Frau Wagner, Sie sind mit der Strategie, das müssen Sie einfach sagen, seit Kuckenhaben dabei zu sagen, wir machen 20% und wenn andere mitmachen, dann würden wir auf 30% gehen. Wir wissen eigentlich in Europa, wie leicht das ist, auf 30% zu gehen, aber wir sind im Moment bei den Klimaverhandlungen so, dass niemand bereit ist, den ersten Schritt zu machen und damit enden wir immer alle auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das kann nicht funktionieren. Wir müssen die Strategie wechseln und die Strategie wechseln heißt einfach mutig vorangehen, 30% zusagen und ein Vorbild sein. Diese Führungsrolle, die vermisse ich innerhalb Europas, die vermisse ich auch von Frau Merkel, der Ex-Klimakanzlerin, die sich ja mal massiv für Klima eingesetzt hat, die jetzt aber stillschweigend zusieht, wie das den Bach runtergeht. Das finde ich unverantwortlich. Und da erwarte ich von einem großen Industrieland wie Deutschland, dass es Zukunftsverantwortung übernimmt, dass es seiner Klimaverantwortung gerecht wird und dass sie endlich den Schritt machen, Europa auch auf -30% zu bringen. Und dazu gehört dann auch, das zentrale Instrument des Emissionshandels hier Europa zu sanieren. Denn die Idee war ja, dass sie hier ein Instrumentarium politisch umsetzen, damit der Ausstoß von CO2, dem Haupttreibhausgas, einen Preis bekommt. Anfangs hatten wir diesen Preis von 20, 30 Euro die Tonne CO2, aber da hat die Industrie die Zertifikate, diese Verschmutzungsrechte geschenkt bekommen. Jetzt sieht es so aus, dass der Markt überschwemmt ist mit Zertifikaten, dass der Preis im Keller ist bei 7 Euro die Tonne CO2 und dass überhaupt keine Lenkungswirkung mehr existiert. Und damit dann auch Kohleverstromung, die dreckige Braunkohle, die von Vattenfall und RWE in Deutschland hier verstromt wird, auch noch richtig ans Netz geht, weil sie so billig ist. Und das ist eine ökologische Fehlentwicklung, die wir uns nicht länger leisten können. Und da müssen Sie etwas gegen tun. Und das können Sie nur, indem Sie den Emissionshandel sanieren. Und wie saniert man den? Das wissen wir alle auch. Das will die EU-Kommissarin ja auch. Zertifikate von diesem überschwemmten Markt vom Markt nehmen und ein ambitioniertes Klimaschutzziel in Europa zu machen. Seit Jahren warten wir darauf und ich erwarte, dass in Deutschland Klimaschutzpolitik hier endlich mal wieder ernst genommen wird.
Vielleicht darf ich noch eine Sache anfügen, die mir eigentlich schon die ganze Zeit so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Ein bisschen weg vom Klima, ganz kurz. Ich sagte ja vorhin, wir müssen alles auf den Prüfstand stellen. Das heißt natürlich auch die Verhandlungen unter dem Rahmen der UN, weil im Moment ist es ja wirklich so, dass wir unfähig sind, die großen Probleme der Menschheit zu lösen. Wir sind nicht fähig, die entfesselten Finanzmärkte irgendwie zu beherrschen. Ja? Das geht alles so weiter, wie es nach der Finanzkrise anders, es sollte zwar anders werden, aber es ist genauso weitergegangen, wie es vor der Finanzkrise war. Das heißt, da sind wir auch nicht fähig, weil da auch die verschiedenen Länder ganz unterschiedliche Interessen haben. Wir sind nicht fähig, den Massenmord in Syrien Herr zu werden. Auch da ist die UN völlig unfähig. Das heißt, wir müssen auch uns überlegen, ich habe natürlich kein Patentrezept, aber ich möchte einfach mal den Finger in die Wunde legen. Wir müssen uns überlegen, ob wir nicht irgendwie die UN auch reformieren können in eine Richtung, dass die UN irgendwann wirklich auch mal ein Problem löst. Im Moment ist sie unfähig, alle Länder blockieren sich gegenseitig, es dominieren nur wirtschaftliche Interessen und solange das der Fall ist, fahren wir diesen Planeten wirklich gegen die Wand. Und zwar früher, als uns lieb ist. Denn eines ist auch klar, wir haben über das 2-Grad-Ziel gesprochen. 2-Grad-Ziel hin, 2-Grad-Ziel her. Eines ist auch klar, letzten Endes weiß doch keiner, auch ich nicht, ganz genau, was eigentlich in den nächsten Jahrzehnten passieren wird. Wir haben die Erde in einem Ausmaß oder die Verhältnisse auf der Erde in einem Maße geändert. Wir haben das Erdsystem ausgelenkt in einem Maße, wie es noch nie vorher der Fall gewesen ist. Und ich maße mir nicht an, alles im Detail berechnen zu können. Und selbst unterhalb des 2-Grad-Ziels kann es schon zu Kippeffekten kommen. Und deswegen kann ich eben nicht akzeptieren, dass wir in diesen Trippelschritten gehen. Ich verstehe, Frau Wagner, dass das schwierig ist und ich möchte wirklich nicht in Ihre Hand stecken. Aber ich glaube nicht, dass wir so weitermachen können. Die Zeit läuft uns davon und kein Mensch hat übrigens das Ozonloch vorhergesagt. Wir haben damals diskutiert über die FCKWs und so weiter. Niemand hat das Ozonloch vorhergesagt, kein Wissenschaftler. Und ich fürchte, wenn wir nochmal 10, 20, 30 Jahre warten und es nichts passiert, dass spätestens irgendwann 2050 oder so etwas passiert, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und dann ist sozusagen Holland in Not.
Ja, aber Herr Latif, da müssen Sie zwei Dinge machen. Die UN-Strukturen, die Sie richtig sagen, die schwach sind, die müssen Sie stärken und nicht in Frage stellen. Und zweitens müssen Sie zu Hause Ihre Hausaufgaben machen, damit Sie zu den Konferenzen auch hinfahren können und was anzubieten haben. Das sind die beiden Dinge, die gestärkt werden müssen und nicht irgendwie neue Strukturen zu schaffen. Das, glaube ich, das wäre der falsche Weg.
Frau Wagner, gucken wir nochmal auf die nächsten Jahre. Nächstes Jahr ist die Klimaverhandlung in Warschau. Ist das eine Gelegenheit, als EU nochmal stark, auch in so einer Vorreiterrolle, wie Herr Smizy gefordert hat, aufzutreten? Und das Zweite wäre, 2015 soll ja der nächste Zwischenschritt sein für einen Klimapakt. Wie kann das aussehen?
Ja, Ende nächsten Jahres findet der nächste Klimagipfel in Polen statt. Das finden wir in erster Linie erstmal positiv, weil jeder Gastgeber unter dem Druck steht, ein gutes Ergebnis abzuliefern. Und der polnische Umweltminister sich auch bemüht hat, den Gipfel nach Polen zu holen, weil er hofft, dadurch auch eine innerpolnische Debatte anzustoßen. Weil Klimapolitik und Klimaschutzpolitik hat in Polen leider insgesamt keinen besonders guten Leumund. Und ein Ergebnis ist dann eben auch die Politik der Regierung, wie in jedem Land. Und deswegen verbinden sich damit schon gewisse Hoffnungen. Und wir sehen uns natürlich auch im Fokus als Europäer, weil der Gipfel in Europa stattfindet. Wie die Debatte um die 30% und die Erhöhung von Minderung ausgehen wird, also das weiß ich natürlich auch nicht, ich habe keine Glaskugel, das ist eine harte politische Debatte, die nächstes Jahr auch weitergehen wird, das hat übrigens Herr Altmaier auch gesagt, also er hat nicht gesagt, dass er das jetzt alles ganz locker mal löst in Doha, sondern dass das jetzt weitergeführt wird und die Debatte darüber, wie man den Emissionshandel wieder zu einem schlagkräftigeren Tiger, wollte ich schon sagen, zahnlosen Tiger, nein, zu einem schlagkräftigen Instrument machen kann, denn das sehen wir natürlich auch so, dass der viel zu schwach ist. Die Debatte läuft jetzt gerade, gestern war der Umweltrat in Europa und das wird eine Sache sein, die wird sich auch nicht von heute auf morgen entscheiden und ich finde das auch gut und ich finde das total wichtig, also dass es Greenpeace und andere gibt, die sagen, ihr müsst hier mehr machen, weil das ist genau der Druck, den wir auch brauchen als Politik, weil ohne den wird sich da nicht genug bewegen. Und wenn es um die mittelfristige Perspektive geht, also 2015, nächster Markstein, Klimapakt haben wir uns vorgenommen, international, dann ist das einerseits noch ein paar Jahre hin und die Zeit läuft uns auf der anderen Seite davon, das sehe ich ganz genauso, die Fortschritte sind zu langsam. Auf der anderen Seite ist das verhandlungstechnisch quasi übermorgen und das ist extrem anspruchsvoll, bis dahin wirklich einen neuen Klimavertrag hinzubekommen. Und was ich glaube, wenn es darum geht, UN-Reform oder wie kann man das verbessern innerhalb der UNO, dann wird es meiner Meinung nach enorm wichtig sein, dass wir uns konzentrieren wieder auf Themen bei den Verhandlungen. Also wir haben jetzt in Doha, haben sich 7 Arbeitsgruppen getroffen parallel. Das ist ein absolut heller Wahnsinn mit einer Themenvielfalt. Also bei den Klimaverhandlungen wird ja nicht nur über Minderung gesprochen, sondern auch über Anpassung an den Klimawandel, was natürlich, je weniger Minderung passiert, desto wichtiger ist das, Länder bei der Anpassung zu unterstützen. Es wird über die verschiedenen Instrumente gesprochen, also den Emissionshandel zum Beispiel, den internationalen Emissionshandel. Es wird über Waldschutz gesprochen und den Beitrag der Wälder zum Klimawandel und der Kohlenstoffbindung. Es wird über Kapazitätsbildung gesprochen, Technologiekooperation, Finanzierung von Klimawandel, Gender Mainstreaming, also es sind 1000 Themen, die alle wichtig sind, aber das ist für viele Länder nicht mehr zu bewältigen, gerade für die Entwicklungsländer, für die es nämlich am übelsten aussehen wird, wenn wir nicht schneller was tun und auch schneller Finanzierung zur Verfügung stellen. Und das ist selbst für uns als Deutschland und als EU auch nur noch schlecht handelbar. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, wo wir zumindest in unserem System dabei den UNO-Klimaverhandlungen was tun können, indem wir es wieder auf Themen konzentrieren. Und eins dieser Themen muss natürlich Minderung sein und ein Thema muss Finanzierung sein. Und ich glaube, dass es auch möglich sein muss, auch Vorreitergruppen innerhalb der UNO zu bilden. Bisher ist es ja so, dass wir sagen, alle müssen dabei sein, alle müssen im Boot sein, natürlich auch die großen Emittenten. Es macht keinen Sinn, einen neuen Klimavertrag zu schließen, wo die USA zum Beispiel nicht dabei sind. Auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, schon Möglichkeiten, solche Koalitionen der Vorreiter, wie jetzt die konkret zu den Erneuerbaren, die vorhin schon mal angesprochen wurde, sowas auch innerhalb des UN-Systems zu machen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel dazu, auch ein schlagkräftiges neues Klimapaket zu beschließen.
Ja, vielen Dank.